Deutschlandfunk zur Diskussion.
8 lange Monate dauert der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine nun schon. Die Lage ist im Fluss. Wir wollen trotzdem eine Bestandsaufnahme bis zu diesem Punkt wagen. Wie ist die Lage? Wie ändert sich die Lage aller Voraussicht nach? Uns erreichen Meldungen über den Abzug russischer Truppen aus Cherson. Wie sollte Deutschland mit dem Krieg in der Ukraine umgehen? Warum ist die Unterstützung aus Deutschland eher zögerlich? Das sind einige der Themen heute Abend. Ich begrüße Jana Pulierin vom Think Tank European Council on Foreign Relations. Sie ist uns zugeschaltet aus Riga. Guten Abend.
Hallo, Herr Pindo.
Sabine Adler, die langjährige Moskau-Korrespondentin des Deutschlandfunks und Osteuropa-Expertin. Guten Tag, Frau Adler.
Guten Tag.
Nils Schmidt, SPD-außenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, ist hier bei uns im Studio. Guten Abend, Herr Schmidt.
Hallo zusammen.
Und Johann Wadephul, CDU-Fraktionsvize der Unionsfraktion im Bundestag und dort zuständig für Auswärtiges und Verteidigung. Tag, Herr Wadephul.
Moin, Herr Pindor.
Schauen wir uns zunächst mal die derzeitige Lage in der Ukraine an. Wir sehen fortgesetzte russische Kriegsverbrechen in dem Land. Die Angriffe auf die zivile Infrastruktur werden fortgesetzt. Sabine Adler, was hören Sie derzeit aus dem Kriegsgebiet?
Es ist so, dass tatsächlich heute wieder Angriffe gemeldet werden. Gerade aktuell vermeldet die Ukrainska Pravda, ein Internetportal in Kiew, Explosionen in der Hauptstadt und auch in der Region Tschernigow. Die Region Winnica wird gerade mit Raketen angegriffen, heißt es dort weiter. Und in der Region Ivano-Frankivsk sind ebenfalls Explosionen zu hören. Aus dem Präsidialamt in Kiew heißt es, dass die Lage im Land kritisch ist. Und das bezieht sich vor allem darauf, dass binnen einer Woche, also seit dem vergangenen Montag vor einer Woche, inzwischen 30% der Elektrizitätswerke zerstört worden sind. 1.100 Orte sind aktuell ohne Strom. Und parallel kommt eine beunruhigende Meldung aus Moskau. Dort hat Russlands Präsident Wladimir Putin in den annektierten ukrainischen Gebieten das Kriegsrecht verhängt, also Cherson, Donetsk, Luhansk und Saporischje. Das russische Präsidialamt habe ein entsprechendes Gesetz veröffentlicht und Duma und Föderationsrat würden informiert. Das passt ein bisschen zusammen mit einem bürokratischen Vorgehen von gestern. Da gab es erneut die Warnung, ein bisschen anders eingepackt als in den Wochen und Monaten zuvor, nämlich dass Russland das annektierte ukrainische Staatsgebiet, von dem gerade die Rede war, also diese 4 Regionen im Osten bzw. Süden der Ukraine, dass diese Regionen jetzt unter Schutz der Atomwaffen gestellt worden sind. Und das ist eine quasi Wiederholung der Atomdrohung mit anderen Worten. Russland pocht nach der Annexion darauf, diese Region also als Staatsgebiet zu behandeln. Und seine Lesart ist, wer dieses Gebiet angreift, der laufe Gefahr, dass für ihren Schutz Atomwaffen eingesetzt würden.
Diese Drohungen kommen ja nicht zum ersten Mal. Wir wollen gleich darauf noch mal zu sprechen kommen, insbesondere wie wir in Deutschland damit umgehen sollten. Frau Adler, noch mal zur Situation in der Ukraine. Da wird zivile Infrastruktur zerstört. Welche Folgen hat das jetzt gerade im bevorstehenden Winter für die Bevölkerung?
Also wir haben es gerade mit einem massierten Angriff auf Energieversorgungssysteme, auf Wärmesysteme zu tun. Das ist Teil dieser Zermürbungs- und auch der Terrorstrategie gegen die ukrainische Zivilbevölkerung, dass es eben genau um solche Systeme geht. Es geht nicht um militärische Ziele, sondern um die Versorgung der Bevölkerung mit Strom und mit Wärme, auch mit Wasser. Auch die Wasserversorgung ist vielerorts ausgefallen. Und man hält die ukrainische Gesellschaft sozusagen in Atem, wenn solche Basisfunktionen nicht funktionieren. Es ist so, dass die ukrainischen Nothelfer, dass zum Beispiel der Katastrophenschutz Tag und Nacht im Einsatz ist, um eben diese Funktionsfähigkeit wiederherzustellen. Aber an vielen Orten ist es so, dass zum Beispiel auch in Dnipropetrovsk, die war gestern ganz stark betroffen, dass zum Beispiel eben solche Heizkraftwerke und Strom Betriebe in Brand geschossen werden und eigentlich gar nicht so schnell repariert werden können, wie sie schon wieder als nächstes erneut zerstört werden. Also das ist ein Terror gegen die Zivilbevölkerung, anders kann man das nicht beschreiben.
Bevor ich unsere beiden Bundestagsabgeordneten dazu befrage, was das für Folgen für die deutsche Politik auch haben sollte oder hat, ganz kurzes Wort auch an Sie, Frau Poulierin. Kann man wirklich einfach sagen, dass diese Terrorkampagne ein ureigenster Bestandteil der russischen Kriegspolitik ist?
Das zum einen, das ist ja auch nicht das erste Mal, dass das in diesem Krieg auftaucht, gezielte Attacken gegen die Zivilbevölkerung, auch strategisch sozusagen nicht als Kollateralschäden oder Unfälle. Aber was ich hier auch sehe, ist eben, dass Russland militärisch eben so sehr in die Defensive geraten ist. Also dass Russland im Prinzip keine großen Geländegewinne mehr machen kann im Süden und im Osten. Jetzt eine ukrainische Offensive läuft, die Ukrainer erstaunliche Geländegewinne gemacht haben und eben der Zustand der russischen Armee so schlecht ist. Die Moral ist sehr schlecht, sind unheimlich viele Leute gestorben. Mittlerweile reden wir von 90.000 Toten und wir müssen uns nur mal zurückerinnern, dass es am Anfang eben um 170.000 russische Truppen ging an der ukrainischen Grenze. Wenn man davon jetzt 90.000 Tote rechnet, sieht man eben, wie schwierig die Situation für die Russen ist. Schlechte Moral der Soldaten, schlechte Ausrüstung. Jetzt gab es ja diese Mobilmachung oder Teilmobilmachung. In Wahrheit ist es wohl eher eine völlige Mobilmachung. Aber auch da ist es so, dass die jungen Soldaten, die da jetzt ankommen oder auch die etwas Älteren, sind nicht trainiert. Die sind da quasi als Kanonenfutter, werden die da reingeworfen, können keinen wirklichen Unterschied machen auf dem Kriegsfeld, haben eine schlechte Ausrüstung, haben keine Ausbildung. Und all das bringt Russland so in die Defensive, dass ich glaube, dass wir hier sehen, eben einen alternativen Weg, wie jetzt versucht wird, dieser Krieg doch noch, diese Dynamiken doch noch zu verändern, nämlich eben mit Attacken auf die Zivilbevölkerung und mit dem Versuch, die Moral der Ukrainer zu unterwandern.
Herr Schmid, Herr Wadefuhl, an Sie beide jetzt die Frage. Diese Terrorkampagne, hat die unmittelbar auch Auswirkungen auf die deutsche Politik, Herr Schmid?
Sie ist das Zeichen der Schwäche des putinschen Vorgehens auf alle Fälle. Wir haben jetzt, wenn man so will, die dritte Kursänderung. Zuerst war ja die Überlegung von Putin aus, durch schnelle, gezielte Schläge die Ukraine auszuschalten, beziehungsweise die Führung auszuschalten und die Kontrolle übers Land zu übernehmen. Dann der Versuch über massiven Infanterie- und Artillerieeinsatz, also über eine Art Artilleriewalze, Territorium zu gewinnen. Das ist auch jetzt gestoppt bzw. umgedreht worden durch ukrainische Gegenstöße. Und jetzt eben Angst und Schrecken zu verbreiten und damit die Widerstandskraft der Ukraine insgesamt militärisch wie zivil zu brechen. Und das ist Terror. Und das sind Akte des Staatsterrorismus. Schwerste Kriegsverbrechen von Anfang an, jetzt noch erneut. Und das bedeutet für uns, dass wir in der gesamten Breite und auf lange Sicht die Ukraine unterstützen müssen. Praktisch, wirtschaftlich, ökonomisch, technisch, um möglichst viele der Schäden zu beheben in der Infrastruktur, auch in der Energieinfrastruktur, finanziell durch entsprechende Unterstützung des Staatshaushalts und Kräftigung der Wirtschaft. Und natürlich auch militärisch, solange es notwendig ist, damit die Ukraine in die Lage versetzt wird, Putin zu ernsthaften Verhandlungen zu zwingen. Davon ist ja leider nichts zu sehen von Putins Seite. Und deshalb wird die Unterstützung fortgesetzt werden. Speziell geht es jetzt auch um Winterausrüstung für die ukrainische Armee, damit sie ihre Position im Winter halten kann, beziehungsweise gegebenenfalls im Winter auch Operationen fortführen kann. Wir müssen uns auf einen langwierigen Konflikt einstellen mit Russland um die Souveränität der Ukraine, aber auch darüber hinaus, dieses aggressive Vorgehen Russlands wird uns noch auf Jahre beschäftigen.
Herr Wadefuhl, es wird ein längerer Krieg werden, da sind sich, glaube ich, alle Beobachter einig. Das kann auch bis zum Ende des nächsten Jahres sich hinziehen, vielleicht sogar noch länger. Wir wissen das alles nicht. Wir können es auch nicht eindeutig prognostizieren. Aber wenn man mal diese auch brutale Kriegführung Russlands in Rechnung stellt, was sollte Deutschland jetzt tun?
Erstmal teile ich die Einschätzung des Kollegen Schmid vollständig, dass das völkerrechtswidrig ist, erneut in einer neuen Dimension. Und das ist natürlich auch einer Antwortbedarf aus Deutschland, aus Europa, aus der freien Welt, indem wir die Ukraine weiter militärisch unterstützen, aber natürlich auch mit finanziellen Mitteln, mit sonstigen Ressourcen unterstützen. Mir ist es schon wichtig, klarzumachen, dass die größte Oppositionsfraktion die Regierungslinie im Wesentlichen hier trägt. Unser Punkt ist, und das, Herr Pinto, ist jetzt Ihre Frage auch gewesen, was Deutschland tut, ist immer zu wenig und zu spät. Und das gilt auch hier. Die Ukraine braucht definitiv, um sich gegen diese Angriffe gegen zivile Objekte zu schützen, mehr Flugabwehrfähigkeit. Wir haben den Gepard geliefert. Wir haben auch ganz am Anfang diese schultergestützten Luftabwehrraketen Stinger geliefert. Da kann man mehr machen. Man kann Störer zur Verfügung stellen, die diese Flugobjekte vielleicht auch in ihrer Flugbahn unterbrechen und dafür sorgen, dass die Schäden nicht so schlimm sind. Aber wir müssen natürlich uns jetzt darauf einstellen. Und was ist das Ziel dieser Angriffe? Das Ziel ist, dass im Winter keine hinreichende Wasserversorgung, keine hinreichende Elektrizitätsversorgung, keine hinreichende Heizungsversorgung in der Ukraine zur Verfügung steht. Was wird zumindest die intendierte Folge Putins sein, dass es zu Fluchtbewegungen kommt? Wohin werden die gehen? Nach Westen, nach Deutschland, wesentlich nach Polen, woanders hin. Das heißt, darauf müssen wir uns jetzt einstellen. Und da frage ich die Bundesregierung schon, gibt es irgendeine Idee, dass man schon jetzt dafür sorgt, dass man Stromversorgung, dass man Heizungsversorgung in der Ukraine sicherstellt? Bereitet man sich hier im Land darauf vor, dass ankommende Flüchtlinge hinreichend untergebracht werden? Unsere Kommunen ächzen schon jetzt und gehen schon jetzt dazu, über Sporthallen in Beschlag zu nehmen. Was machen wir in diesem Winter? Sie haben recht, Herr Pinto, es kann noch zwei Winter länger dauern. Was machen wir aber schon in diesem Winter, wenn neue große Mengen von Flüchtlingen aus der Ukraine ankommen? Da muss die Bundesregierung natürlich gemeinsam mit Ländern und Kommunen aber jetzt die Initiative ergreifen und sich schon jetzt vorbereiten auf die Situation, die wir um Weihnachten herum höchstwahrscheinlich zu gewärtigen haben.
Also der Europarat, einzelne Staaten bezeichnen Russland bereits jetzt als ein Terrorregime. Und der Historiker Timothy Snyder hat jüngst ein Szenario eines innerrussischen Machtkampfes skizziert. Für wie wahrscheinlich halten Sie, da möchte ich mal die ganze Runde fragen, eine Revolte gegen Putin in Russland selbst? Herr Schmid, was denken Sie dazu?
Mir fehlen da intime Kenntnisse der Vorgänge im Kreml. Wir haben bislang keinerlei Anzeichen dafür, dass innerhalb der Machtelite, entweder der militärischen oder auch sonstigen zivilpolitischen Machtelite, es Risse gäbe. Offensichtlich hat Putin den gesamten Apparat im Griff und führt ihn bis hinein eben auch in die dauernde militärische Eskalation, sodass ich keine Anzeichen sehe und auch keine Hoffnung machen kann, dass wir in absehbarer oder in kurzfristiger Sicht da einen Machtkampf erleben können. Wir wissen nie, was passiert. Das heißt, man muss auf alles gefasst sein, aber man sollte sich dieser Hoffnung nicht zu sehr hingeben.
Also die russische Führung bleibt so eine Art Blackbox, Herr Wadefuhr. Sehen Sie das ähnlich?
Das ist sie, zweifelsohne. Und ich erkenne da auch jetzt ad hoc keine Risse, aber man kann schon erkennen, dass Putin in einer schwierigen Lage ist. Er ist ganz offensichtlich unter Druck. Er hat dem letzten Kommandeur, dem er jetzt sozusagen die Kriegsführung in der Ukraine überlassen hat, praktisch einen Blankoscheck ausstellen müssen. Sonst hätte der den Job nicht gemacht. So viel Druck war auf Putin, das jetzt so zu ermöglichen. Und die Situation in Russland selber ist, glaube ich, auch nicht so einfach, weil natürlich jetzt die Mitte der Gesellschaft erreicht wird. Die merkt jetzt, dass dieser Krieg nicht irgendeiner ist, der von irgendjemandem entfernt ausgetragen wird gegen vermeintlich schlimme Ukrainer, sondern in dem natürlich jetzt immer mehr rekrutiert wird, in dem es jetzt in der Tat immer mehr Tote gibt, wird das bewusster werden. Ich bin da auch nicht, sagen wir mal, blauäugig naiv in der Hoffnung, dass das schnell geht. Aber ich glaube, es tickt für Putin schon die Uhr.
Sabine Adler, sehen Sie das ähnlich, dass dieser Krieg langsam auch in Russland die Mitte der Gesellschaft erfasst hat? Und wie sehen Sie das mit der Position Putins in diesem Regime?
Also tatsächlich ist es so, dass die Mitte der Gesellschaft mitbekommen hat, dass dieser Krieg tatsächlich nicht nur in ihrem Namen, in ihrem Land, von ihrem Land gegen das Nachbarland geführt wird, sondern auch mit ihnen selbst geführt werden soll. Da gibt es ein ziemliches Erwachen, denn bislang hat es vor allem entfernte Regionen auch ethnische Minderheiten betroffen, zum Beispiel Dagestaner oder auch Buryaten, also Menschen, die in zum Teil sehr entlegenen Regionen wohnen, die einen hohen Blutzoll bezahlt haben, weit entfernt von den Großstädten, zum Beispiel in Moskau oder in St. Petersburg. Das, was man allerdings vergeblich bis jetzt sucht, ist, dass es irgendeine Art von Widerstand gegen diese Teilmobilmachung gibt. Diese große Unzufriedenheit mit der eigenen Führung führt nicht dazu, dass es zum Beispiel Massenproteste gibt in Russland, wie wir sie zum Beispiel im Februar vorigen Jahres 2021 ja noch gesehen haben, als Alexei Nawalny, der Oppositionsführer, verhaftet worden ist und in ein Straflager kam. Da gab es in 180 Städten Proteste mit vielen hunderttausend Menschen. Und jetzt, wo es sozusagen um das eigene Überleben geht, gibt es überhaupt keine Proteste. Das ist schon eine merkwürdige Sedierung der russischen Gesellschaft. Und wenn man sich jetzt, Sie hatten eingangs gefragt, welche Szenarien sich denken lassen, ob Putin in seiner Macht bedroht ist, das ist nicht zu erkennen, dass er jedenfalls nicht vom Volk aus ist, diese Bedrohung zu erkennen. Es gibt also keinerlei Untergrundorganisationen, jedenfalls nicht erkennbar. Es gibt keinen offenen Widerstand, es gibt keinen verdeckten Widerstand. Es herrscht eine allgemeine Angst, die nicht so ganz zu erklären ist, denn die Gesetze sind auch sehr, sehr streng gewesen vor einem Jahr, als es da um Demonstrationen ging. Wer sich beteiligte, wer auch nur geliked hat, einen Demonstrationsaufruf, der musste befürchten, zumindest für eine gewisse Zeit im Gefängnis zu landen. Also das steht in einer merkwürdigen Diskrepanz zu dem, was Russland in dem Nachbarland gerade anrichtet.
Frau Polierin, von dem Standpunkt einer Politikwissenschaftlerin der internationalen Beziehungen gesehen, glauben Sie überhaupt an die Möglichkeit, dass nach Putin sozusagen ein, ich sag mal vorsichtig, ein eher kooperativeres Regime an die Macht kommen könnte, oder sehen Sie diese Chance überhaupt nicht?
Ich finde es extrem schwer zu sagen, weil der Kreml sich in den letzten Jahren mehr und mehr abgeschirmt hat und jetzt auch in der Covid-Zeit Putin persönlich sehr zurückgezogen hat und wir hier als Beobachter auch unheimlich schwer Zugänge haben. Auch Thinktanker haben Schwierigkeiten, überhaupt noch ins Land zu kommen, mit Leuten zu sprechen. Das war schon vor dem Krieg so und ist jetzt einfach viel schwieriger geworden. Und auch die russischen Kontakte, die wir haben, also mit denen wir sprechen, auch die sind sich da nicht einig. Viele von ihnen haben auch den Krieg nicht kommen sehen. Also ich glaube, dass wirklich so eine Isolation zu beobachten ist der Führung. Und dass es nur einen ganz kleinen Kreis um Putin herum gibt. Ich glaube, grundsätzlich ist ein plötzlicher Wandel nicht ausgeschlossen, eben weil wir so wenig wissen. Aber was wir beobachten können, ist, dass Putin sein Regime sehr fest sozusagen eingeloggt hat. Er hat sich sehr gut abgesichert. Er ist sehr repressiv. Aber, und das ist jetzt quasi mein Blick in die Zukunft, diese Palastrevolution ist quasi noch am ehesten im Bereich des Möglichen. Ich glaube auch nicht an einen Aufstand des Volks. Aber diese Palastrevolution, wenn man sich anguckt, wo gerade der Druck herkommt, dann kommt der auf Putin sehr von rechts, also von rechten Hardlinern, die ihn quasi dafür jetzt kritisieren, dass dieser Krieg so schlecht verläuft aus russischer Sicht. Also Leute wie Ramzan Kadyrov zum Beispiel. Und das ist nicht unbedingt so, dass es ein Szenario ist, das uns hoffen lassen kann. Sondern es kann auch sehr wohl sein, dass es, wie gesagt, eine rechte Palastrevolte geben könnte und dann, dass die Kriegsziele dann aber nach wie vor dieselben bleiben.
Sie hören den Deutschlandfunk, Sie hören die Sendung zur Diskussion. Bei uns zu Gast sind Jana Polierin vom Think Tank European Council on Foreign Relations, Sabine Adler, langjährige Moskau-Korrespondentin des Deutschlandfunks, Nils Schmid, SPD-außenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, und Johann Wadephul, CDU, Fraktionsvize der Unionsfraktionen im Bundestag, zuständig für Auswärtiges und Verteidigung. Hier im Studio ist Markus Pindur. Wir haben die Frage eben schon mal kurz angeschnitten, und zwar eine, die die deutsche Öffentlichkeit besonders beschäftigt hat. Das ist die nach dem möglichen Einsatz von Atomwaffen. Selbst der Kanzler hat sich ja einige Wochen nach Kriegsbeginn öffentlich davon beeindruckt gezeigt und dies auch als Grund, die russischen Atomwaffen auch als Grund angegeben, warum man zum Beispiel keine deutschen Marder-Schützenpanzer oder Leopard-Panzer in die Ukraine schickt. Die nukleare Drohung aus Moskau, war das klug vom Kanzler, sich so beeindruckt zu zeigen von den russischen Atomwaffen, Herr Schmid?
Also auf alle Fälle klug, diese Drohungen ernst zu nehmen. Man soll es auch nicht jetzt überbewerten, denn es ist ja nichts Neues, dass Russland über Atomwaffen verfügt. Also insofern ist das
aber
jetzt
es ist schon neu, sich davon beeindruckt zu zeigen.
Wir waren immer davon beeindruckt und haben deshalb ja uns dafür eingesetzt, dass die Atomwaffen begrenzt werden, dass die Rüstungskontrolle verstärkt wird, dass andere Länder keine Atombomben bauen, wie beispielsweise der Iran. Aber gerade jetzt, wo wir in einem völlig unbekannten Gelände unterwegs sind, zum ersten Mal führt ein Staat Krieg gegen den Nachbarstaat in Europa nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, ist es gut, alle Faktoren mit einzubeziehen. Und dazu gehört auch diese Atomwaffendrohung. Deshalb ist Kanzler Scholz sehr bedächtig und abwägend unterwegs. Das hindert aber weder Deutschland noch die anderen Verbündeten daran, das Notwendige zu tun, um der Ukraine beizustehen, auch mit Waffenlieferungen. Wir sehen ja auch, dass die Waffenlieferungen immer wieder angepasst werden. Also nehmen wir das Beispiel des Drohnenkrieges, der jetzt entfacht worden ist. Da ist sicher Luftabwehrsysteme besonders wichtig, wurden auch die Lieferungen nochmal verstärkt. Jetzt kommt die Frage der sogenannten Jammer rein, also die Frage von Störsignalen, die mit entsprechenden Gerätschaften ausgesandt werden können, um Drohnen in ihrer Zielverfolgung zu behindern. All das wird weiterhin handlungsleitend sein. Es gibt keine Tabus bei den Waffenlieferungen, sondern man passt das so an, wie es für die Verteidigung der Ukraine notwendig ist.
Wenn es keine Tabus gibt, dann gibt es dort 100 Marder-Panzer, Schützenpanzer, die bei der Industrie stehen. Die kann man sofort in die Ukraine schaffen. Die Ukraine hat das auch beantragt bereits. Die stehen da aber schon seit Monaten und werden nicht in die Ukraine geschickt. Und man fragt sich, warum? Denn das wäre zum Beispiel Gerät, das das Leben der ukrainischen Soldaten schützen würde und was jetzt auch dort gebraucht wird, wo die Ukraine Geländegewinne macht.
Ja, wir haben ja uns konzentriert auf den Ringtausch, um die Systeme
in die Ukraine. Das dauert sehr lange.
Aber sehr erfolgreich. Er wird Schritt für Schritt umgesetzt und das ist dann auch militärisches Werkzeug, was von den ukrainischen Soldaten unmittelbar bedient werden kann. Und genauso.
Einen Schützenpanzer zu bedienen, ist jetzt eine Sache, die kann man in 2 Wochen lernen.
Ja, aber trotzdem, wir haben uns darauf konzentriert, dieses zu tun und dann gleichzeitig über den Ringtausch Material aus westlicher Produktion in unsere NATO-Partnerstaaten zu liefern. Und wir werden auch weiter Waffenlieferungen, das wird Schritt für Schritt in Abstimmung mit den Verbündeten entschieden. Und wie gesagt, es gibt keine roten Linien und je nachdem, wie der Krieg weiter verläuft, sind auch weitere Waffenlieferungen nicht ausgeschlossen.
Die Ukraine sagt, sie braucht Schützenpanzer, sie braucht den Leopard 2. Der Vorschlag liegt auf dem Tisch, dass man sagt, die 18 europäischen Staaten, die über den Leopard verfügen, tun sich zusammen, poolen sozusagen ihre Panzer und sondern dann 200 zum Beispiel aus, die sie gemeinschaftlich überholen und dann in die Ukraine schicken. Da müsste Deutschland sich nicht exponieren. Man könnte das mit den Partnern machen. Die USA würden uns bestimmt nicht in den Arm fallen, wenn wir das tun würden. Warum diese Zögerlichkeit immer in der Unterstützung der Ukraine?
Es ist keine Zögerlichkeit. Deutschland ist führend in der Unterstützung der Ukraine, wenn es um Finanzhilfen, ökonomische Hilfen geht. Auf Einladung von Kanzler Scholz findet nächste Woche eine Wiederaufbaukonferenz hier in Berlin statt. Und auch bei den Waffenlieferungen sind wir vorne mit dabei. Bloß bei den Leopard-Panzern haben wir uns bislang im Kreise der Verbündeten darauf verständigt, keine Panzer aus westlicher Produktion zu schicken. Auch abgestimmt mit dem amerikanischen Präsidenten. Wenn sich das ändert, dann kann es zu solchen Waffenlieferungen kommen, aber im Moment gibt es keine Anzeichen dafür.
Sie haben sich abgestimmt. Es gab mal eine Staatssekretärin im Verteidigungsministerium, die hat gesagt, es gebe darüber eine formale Übereinkunft. Das musste das Verteidigungsministerium dann zurückziehen. Was ist das für eine Abstimmung?
Das sind dauernde Gespräche, die stattfinden zwischen Olaf Scholz und anderen Staats- und Regierungschefs und insbesondere mit dem Weißen Haus.
Herr Wadephul, Sie haben gerade eben dieses Wort in den Raum gestellt, das sei zu wenig und zu zögerlich. Sehen Sie nicht auch, dass der Kanzler da mit seiner Zurückhaltung vielleicht auf der richtigen Linie liegt, mit seiner Vorsicht?
Nein, das nun wirklich nicht. Ich meine, man muss sich einfach bei der Frage innerlich sortieren und sich die Frage stellen, welche Position man einnehmen will. Und die Grundsatzposition, das habe ich auch eingangs dieser Diskussion nochmal gesagt, die ist ja eindeutig, die ist klar, die teilen wir. Das ist ein völkerrechtswidriger Krieg, das ist ein Angriffskrieg, den wir in dieser Dimension zum Glück seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa nicht erlebt hatten. Aber das ist wirklich ein Epochenwechsel. Und auf den muss man entsprechend klar reagieren und sich fragen, ob man die Stärke des Rechts untermauern möchte oder ob man das Recht des Stärkeren akzeptieren will. Und wenn man das Erstere will, was die Bundesregierung in Worten, in Beschlüssen und in ihrem Verhalten auch vor den Vereinten Nationen klar macht, aber in Taten eben nur mit angezogener Handbremse, dann gibt es da sozusagen eine operative Lücke. Und die hat ja auch der Kollege Schmidt gerade eben nicht recht erklären können. Es gibt ja auch starke Stimmen aus der eigenen Partei. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, der Kollege Roth, aber auch Frau Strack-Zimmermann und Herr Hofreiter, das ist ja alles bekannt. Ich kann mir das am Ende nicht recht erklären. Und ich glaube auch, dass man nicht den schlimmen Fehler machen darf, Putin mit seinen unverantwortlichen Drohungen durchkommen zu lassen. Das macht die westliche Welt zum Glück nicht. Der NATO-Generalsekretär, übrigens ja auch ein Sozialdemokrat, reagiert da sehr klar darauf. Und ich glaube auch nicht, dass Putin das umsetzen wird. Er wird jedenfalls dann nicht umsetzen, wenn wir klar dazu Stellung nehmen und sagen, das würde nicht ohne Antwort bleiben. Denn die Konsequenz wäre ansonsten ja, dass er jedes Mal mit einer Drohung eines Nuklearschlages uns in Angst und Schrecken und zur Zurückhaltung bringen könnte. Frau Poljarin ist ja gerade im Baltikum. Was machen wir denn, wenn es eine entsprechende Drohung mit Szenarien vorher gegen einige Quadratkilometer Birkenwald in Estland gibt? Da kann man auch sagen, wollen wir deswegen Leos schicken? Das lassen wir vielleicht lieber sein. Nein, das ist eine sehr prinzipielle Frage und ich glaube, wir dürfen diese Drohung gar nicht erst wirken lassen und könnten eben in der Tat mehr machen. Und dass die Amerikaner das akzeptieren würden, das steht außer Zweifel. Das haben Sie ja durch Ihre Botschafterin hier auch nochmal in Deutschland ausdrücken lassen.
Frau Poljarin, wie sehen Sie darauf? Sie sind gerade in Riga. Können Sie uns sagen, wie das in den baltischen Staaten aussieht, wie man reagiert auf Deutschland derzeit?
Vielleicht bevor ich dazu komme, noch mal ein Wort zu den Panzerlieferungen, weil ich persönlich mich sehr dafür ausgesprochen habe, dass wir Leopard 2 Panzer liefern, gemeinsam mit zwei Kollegen. Ich halte den von Herrn Schmid angesprochenen Ringtausch im Prinzip für eine sehr gute Idee. Das wurde ja auch schon früh aufgebracht. Aber es nützt alles nichts. Die Zahl der aus Sowjetproduktion stammenden Panzer in Europa ist endlich. Also wir können Ring tauschen, aber irgendwann finden wir einfach keine Sowjetpanzer mehr, die wir tauschen können. Das heißt, wenn es wahr ist, was Sie sagen, Herr Schmid, dass wir einen langen Krieg haben werden, dann muss man die Unterstützung der Ukraine eben auch langfristig sichern. Und es geht darum, dass man jetzt schon damit beginnt, auf westliche Waffensysteme umzustellen. Und es ist ja nicht so, als ob einige Länder des Westens keine Kampfpanzer geliefert hätten. Polen hat über 200 solcher geliefert, Tschechien hat geliefert. Das sind eben auch sowjetische Panzer, die aber auf NATO-Standard hochmodernisiert worden sind. Deswegen finde ich dieses Argument immer ein bisschen schwierig, so zu tun, als ob quasi diese westlichen Kampfpanzer jetzt die totale Eskalation auslösen würden oder so. Für mich gibt es einfach keine überzeugenden Gründe, warum das nicht stattfinden soll. Und so sehen das, um Ihre Frage jetzt endlich zu beantworten, auch die Leute hier im Baltikum. Ich war gestern noch in Berlin auf einer Konferenz, da sprach der lettische Verteidigungsminister relativ Klartext. Ich fand, er hatte nicht ganz recht, weil Deutschland tatsächlich ja schon sehr viel macht, aber er hat gesagt, es gibt so ein fundamentales Misstrauen gegenüber Deutschland, ob wir bereit wären, innerhalb der NATO sozusagen dem Baltikum beizuspringen, wenn es spitz auf Knopf kommt und das auch nicht mit einer wahnsinnigen Verzögerung, sondern sehr, sehr schnell. Ich glaube, er liegt da falsch. Ich glaube, wir würden das als Deutschland tun. Aber es ist auch das Resultat der Zögerlichkeit während des Ukraine-Kriegs, dass es so lange gebraucht hat, bis unsere Unterstützung angelaufen ist, bis deutsche schwere Waffen den Weg in die Ukraine gefunden haben. All das ist in Mittel- und Osteuropa sehr genau beobachtet worden und hat für sehr viel Unsicherheit und Misstrauen gesorgt.
Herr Schmidt,
ich würde gerne da einhaken wollen, zum Stichwort Misstrauen. Es ist diese Diskrepanz zwischen den Äußerungen, die unter anderem Kanzler Olaf Scholz macht, und den Taten, die da kommen. Auf der einen Seite wird von Führung gesprochen, von deutscher Führung in der Unterstützung der Ukraine in ihrem Kampf gegen Russland. Auf der anderen Seite wird eben nicht diese Führungsrolle bei der Lieferung von Waffen eingenommen. Da gibt es eben gemessen am Bruttoinlandsprodukt eben den 16. Platz. Und Führung wäre doch mindestens der 2. Platz oder vielleicht auch der 3. Platz, jedenfalls nicht der 16. Platz. Das sind so Diskrepanzen, die wenig zur Vertrauensbildung beitragen. Und auf der anderen Seite ist es für die Ukraine eine Frage natürlich von Leben und Tod, von Überleben und auch von der Nutzung eines Momentums. Wir haben das gesehen. In den letzten Wochen, zum Beispiel ungefähr den ganzen September, aber auch in den ersten Oktobertagen noch, da gab es für die Ukraine ein wirklich gutes Momentum der Rückeroberung von sehr vielen Städten im Donbass. Es gibt jetzt eine Möglichkeit in Cherson, auch da die Stadt möglicherweise zurückzuholen oder doch zumindest erstmal Ortschaften in der Umgebung. Das heißt also, dieses von Russland annektierte Gebiet kann überhaupt nicht gehalten werden, weil die ukrainische Armee durchaus erfolgreich ist in der Rückeroberung und in der Zerstörung der Nachschublinien für die russischen Streitkräfte, auch in der Durchlöcherung dieser ewig langen Front von über 1000 Kilometern. Und sie da nicht mit voller Kraft zu unterstützen und unter anderem eben durch die gepanzerten Fahrzeuge, um Truppenbewegung sicherer zu machen und so weiter. Solche Momente sind verpasst worden. Stattdessen ist jetzt etwas eingetreten und das ist ein Strategiewechsel, dass Russland auf eigener Seite die Raketen ausgehen, dass die Munition nicht reicht, dass die Streitkräfte schlecht sortiert sind, dass es insgesamt überhaupt nicht gut läuft für Wladimir Putin und diese ganzen Ausrufung des Kriegsrechts zum Beispiel, was ein Freifahrtschein zum Beispiel für die Plünderung dieser besetzten Gebiete wäre, dass solche Maßnahmen, die Putin jetzt ausruft, auch nochmal die Atomwarnung, das sind alles letzten Endes hilflose Gesten, die zeigen, er kann militärisch es überhaupt nicht wuppen. Und er braucht also ganz andere Felder, ganz andere Drohungen, um sich irgendwie Gehör zu verschaffen. In dieser Situation gibt es einen Strategiewechsel, der da heißt, ich schließe mich mit einem Unrechtsregime, mit dem Mullah-Regime in Teheran zusammen, hole mir dort billige Drohnen und billige Raketen, weil das die eigene russische Rüstungsindustrie nicht mehr schafft, mit der Nachproduktion hinterherzukommen, und überzieht die Ukraine seit ein paar Tagen mit einem Drohnenterror. Das heißt also, in dieser Situation ist ein Momentum verloren gegangen. Russland konnte einen Strategiewechsel einleiten und der Westen ist jetzt aufgefordert, erneut möglichst flexibel und möglichst schnell darauf zu reagieren. Und ich bin mal gespannt, ob das wirklich tatsächlich so zügig der Fall sein wird.
Herr Wadefuhl, man fragt sich ja schon, Sie haben neulich die Äußerungen des Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt verfolgt, wir haben im Deutschlandfunk auch darüber berichtet, der diejenigen, die für ein schnelleres Vorgehen und auch für die Lieferung von Kampfpanzern argumentieren, mit Teenagern verglichen hat, die an eine Art Wunderwaffe ähnlich der V2 im Zweiten Weltkrieg glauben würden. Glauben Sie, dass solche Äußerungen dazu angetan sind, die Ernsthaftigkeit der Diskussion zu unterstreichen?
Nein, ich glaube, es ist fast jedem, der die Diskussion in Deutschland verfolgt, auch international, schleierhaft, in welcher Gedankenwelt Herr Schmidt sich befindet, wenn er derartige Sachen erörtert. Also ich glaube, alle Bezugnahmen auf diese Zeit sind sowieso nicht so besonders klug, aber natürlich wäre keine einzige dieser Lieferungen eine sogenannte Wunderwaffe. Die gibt es auch einfach nicht. Aber sie würde einfach den Blutzoll senken. Es würde dazu führen, dass die Ukrainer schneller und effektiver wären in ihren militärischen Anstrengungen. Das hat Frau Adler ja gerade noch mal geschildert. Und gerade so ein Schützenpanzer wie der Marder würde einfach dafür sorgen, dass die darin befindlichen Soldaten, das sind allein immer 6 Schützen, einfach mal geschützt sind und nicht durch Schrapnelle und Geschosse verletzt werden können. Und dass wir jetzt diese modernisierten Marder nach Griechenland schicken und die dann alte sowjetische Schützenpanzer aus den 50er, 60er Jahren, den, ich sage jetzt mal etwas übertreibend, aber einfach in Bedrängnis befindlichen armen Ukrainern in die Hand drücken, Herr Kollege Schmidt, das finde ich schon fast zynisch. Warum händigen wir diese Marder nicht unmittelbar der Ukraine aus? Das ist auch kein Ringtausch mehr, das ist einfach eine Ausflucht, weil Bundeskanzler Scholz sich dort völlig verrannt hat. Und wenn man so krude Begründungen wie die von Herrn Schmidt hört, dann wird Deutschland langsam ein Problemfall in Europa. Und das sollte es nie sein. Wir sollten nicht nur Führungsnation, wir sollten eine europäische Nation sein, die auch diesen Kontinent versucht zusammenzuhalten. Und derzeit driftet er an der Stelle gefährlich auseinander.
Herr Schmidt, Sie als außenpolitischer Pragmatiker, sage ich mal, in der SPD-Fraktion, was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie diese Worte des Kanzleramtsministers hörten?
Ach, dann habe ich gedacht, so wie Johann Wadephul es ja auch formuliert hat, Vergleiche mit der Nazizeit im politischen Geschäft gehen in der Regel schief. Ich habe mir aber auch gedacht, dass Wolfgang Schmidt schon einen wichtigen Punkt getroffen hat, den wir uns immer wieder bewusst machen müssen, gerade auch in der deutschen Debatte. Zum ersten Mal seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist die deutsche Politik an vorderster Front gefordert in einem militärischen Konflikt. Nicht, dass wir jetzt Kriegspartei wären, aber wir sind in unserer Verantwortung wie noch nie zuvor zusammen mit unseren Bündnispartnern gefordert. Wir waren natürlich in Afghanistan dabei, wir sind Teil der Anti-IS-Koalition in Syrien und Irak, aber sehr viel mehr Augen richten uns auf uns, so wie es noch nie da gewesen ist. Und die Ukraine aus verständlichen Gründen besonders. Und es ist völlig klar, dass aus Sicht der Ukraine die deutsche Verantwortung wesentlich größer ist als selbst die anderer großer europäischer Staaten. Und deshalb ist es auch völlig nachvollziehbar, dass da sehr starke und laute Forderungen erhoben werden. Gleichzeitig haben wir eben auch zum ersten Mal in Deutschland eine Diskussion über Waffenlieferungen. Und da gibt es dann eben auch manche überschießende Äußerungen. Wir haben mal gedacht, die SWIFT-Abkopplung ist sozusagen die Silver Bullet. Dann gab es Stimmen, die gesagt haben im Frühjahr, wir müssen jetzt endlich den Gashahn zudrehen und dann ist endlich Ruhe. Und so ähnlich ist es auch mit der Konzentration auf die Lieferung einzelner Waffensysteme. Ich kann nur noch mal sagen, wir stehen an der Seite der Ukraine, wir machen das Notwendige und sind auch bereit, auch beim Thema Waffenlieferung Anpassungen vorzunehmen. Zum Beispiel auch jetzt den Iran zu bestrafen mit Sanktionen für Drohnenlieferungen. Also da ist die deutsche Regierung klar.
Letzte Fragerunde. Wir streben dem Ende der Sendung zu, leider. An alle 4 Diskutanten. Die Frage, dreht sich Deutschland zu sehr um sich selbst? Wir diskutieren um unsere Heizung im Winter, über Unterstützung für sozial Schwache. Das tun wir auch zu Recht. Aber drehen wir uns zu sehr um uns selbst und müssten einfach mal mehr nach da draußen gucken? Ich fange an mit Jana Polierin.
Ja, ich glaube, das ist ja schon lange ein Problem auch der Deutschen. Ich glaube, weil wir einfach auch sehr groß sind und sehr mächtig, ist unsere außenpolitische Debatte auch oft sehr auf uns selbst konzentriert. Auf der anderen Seite, finde ich, kann man momentan schon auch verstehen, warum wir ein bisschen mit uns selbst beschäftigt sind. Ich finde es eigentlich eine ziemliche Bankrotterklärung der deutschen Außen-, Sicherheits-, Verteidigung-, Russlandpolitik der letzten Jahre und Jahrzehnte, die wir jetzt sehen. Also wir sehen ja, dass wir mit unserer Einschätzung von Russland, Putin wird keinen Krieg beginnen, das war ja eigentlich so Common Sense in Berlin, oder auch, er wird uns den Gashahn nicht abdrehen, Russland war immer ein verlässlicher Partner. hat Gas nicht als Waffe gegen uns eingesetzt. Wir können quasi Wandel durch Handel erzielen. Das war ja auch so ein Credo unserer Russlandpolitik. All das ist ja krachend gegen die Wand gefahren. Auch was unseren Ansatz gegenüber der Ukraine betraf. Also wir haben ja explizit, wollten die Ukraine vor Kriegsbeginn nicht mit Waffen ausrüsten. Und so. Und ich glaube, wir müssen uns da schon die Frage stellen, warum wir in vielerlei Bereichen wirklich falsch lagen, warum wir Nord Stream 2, warum wir das Projekt falsch eingeschätzt haben, und so ein bisschen sozusagen Fehlersuche, also dass wir ein bisschen Zeit jetzt auch auf uns verwenden, finde ich eigentlich auch ganz, ganz nützlich, ganz hilfreich. Mir fehlt an dem Ganzen noch so ein bisschen der Aufarbeitungsaspekt, und das fände ich auch interessant von den Abgeordneten zu hören. Ich fand, Lars Klingbeil hat gestern eine bemerkenswerte Rede gehalten, wo er für die SPD ein bisschen eingestanden hat, was alles schiefgelaufen ist. Angela Merkel fand ich da ein bisschen enttäuschend. Aber also ich finde, wir müssen schon noch genau hingucken, wer lag denn wann, warum falsch und was waren die tiefer liegenden Gründe dafür?
Sabine Adler, Sie als Beobachterin, innerdeutsch wie außerdeutsch, drehen wir uns zu sehr um uns selbst?
Ich finde, dass diese Debatte zusammengeführt werden muss und auch zusammen diskutiert gehört. Denn es ist ganz wichtig, dass wir nie vergessen, warum sind wir jetzt zum Beispiel in dieser schwierigen Situation, was die Energiepolitik angeht, was die Preise angeht, und dürfen nicht außer Acht lassen, dass Ursache und Wirkung mitdiskutiert werden. Also, dass nicht aus dem Blick gerät, dass der Krieg Russlands gegen die Ukraine genau die Ursache für diese ganzen Schwierigkeiten sind. Und dass wir im Moment in einer Situation sind, wo Energiepolitik, wo Preispolitik auch Sicherheitspolitik ist. Das muss man unbedingt immer wieder in den Zusammenhang stellen. Es darf sich nicht verselbstständigen. Es darf auch keine Waffendiskussion um der Waffendiskussion wegen geführt werden. Also es gehört unbedingt zusammengebunden und nicht zu sehr einzeln und schon gar nicht in eine Nabelschau. Und diese Überhöhung, Deutschland eine Führungsposition zuzuschreiben, aber sie nicht zugleich auch auszugestalten. Das finde ich eine ganz unzulässige und auch sehr gefährliche Art vorzugehen.
Herr Schmid, wie sehen Sie das?
Innen- und Außenpolitik sind untrennbar miteinander verwoben. Und gerade weil wir zum ersten Mal in einem großen außenpolitischen Konflikt an der führenden Position handeln, machen wir jetzt die Erfahrung, die Amerikaner, Briten und Franzosen schon länger haben, nämlich dass es innenpolitische Spielräume für außenpolitische Maßnahmen gibt. Der Afghanistan-Rückzug von Joe Biden war vom Zeitpunkt her und auch in der Sache wesentlich auch innenpolitisch motiviert. Und deshalb ist es ganz normal und für uns auch als Politiker existenziell wichtig, dass wir jetzt die Energiepreise abdämpfen, um die innenpolitische Unterstützung für die notwendige Hilfe für die Ukraine fortzusetzen.
Herr Wadephul, Ihnen kommt jetzt das Schlusswort zu. Sind Sie auch der Ansicht, dass wir Deutschen zu viel Introspektion in die Welt stellen?
Ich glaube schon, wir müssen lernen, eine neue Rolle in Europa wahrzunehmen. Wir sind das größte, auch das wirtschaftsstärkste Land. Und ohne eine deutsche Dominanz zu wollen, müssen wir eben das lernen, was eben Führungsrolle heißt. Das heißt, Europa zusammenführen, aber auch Richtung vorgeben. Und das kann in diesem Fall nur heißen, das freie Europa gegen diesen brutalen Aggressor Putin zu verteidigen. Und ich sehe das, wenn ich das sagen darf, so habe ich Frau Adler verstanden, oder jedenfalls in meinen Worten. Wenn wir der Bevölkerung sagen, je aktiver wir die Ukraine unterstützen, je eher wir diesen Krieg zu einem Ende führen, umso schneller wird es auch gelingen, hier eine Linderung der Probleme in Deutschland zu erreichen. Ich glaube, dann haben wir eine große Vermittlungsaufgabe erreicht.
Das war unsere Sendung zur Diskussion, der Krieg in der Ukraine und seine Folgen. Zu Gast waren Jana Polierin vom Think Tank European Council on Foreign Relations, Sabine Adler, langjährige Moskau-Korrespondentin des Deutschlandfunks, Nils Schmid, SPD-außenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, und Johann Wadephul, CDU-Fraktionsvize, zuständig für Auswärtiges und Verteidigung. Im Studio verabschiedet sich Markus Pindur. Ich wünsche noch einen schönen Abend mit dem Deutschlandfunk.